Da ist es mir wichtig zu sagen, na, ich dachte nicht, dass es so lange ist, dass ich mich festhalten muss, aber es ist schön von euch, danke. Also ich lese das nochmal vor, diese Verse, das ist ja recht lang im Kapitel 4, in der ersten, fast das ganze Kapitel 4 beschäftigt sich mit dieser Ruhe. Aber der eigentliche Vers ist vielleicht die 10 und die 11. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, also in die Ruhe von Gott, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, von seinen eigenen Werken. Wie Gott eben auch von seinen eigenen Werken sich ausgeruht hat. Und dann kommt diese Aufforderung im Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Und dann gibt es noch eine klare Begründung, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also vorneweg steht ja, dass das Volk Israel die großen Wunder Gottes erlebt hat beim Auszug aus Ägypten und ihm trotzdem in seinem Herzen nicht vertraut hat. Mir ist es jetzt wichtig geworden zu sagen, diese Werke, von denen wir, unsere Werke, von denen wir ausruhen, das sind besonders die Werke der Selbstrechtfertigung, der Selbstrettung, der Selbstheilung. Alle diese Dinge, die Gott gerne für uns tun will und die Gott durch Jesus Christus getan hat für uns. Und die wir aber, wo uns der Feind immer dazu abdrängen will, dort selber noch was zu tun. Dort sollen wir zur Ruhe kommen. Also nicht davon die Rede, dass wir jetzt alle um eine bezahlte Arbeitslosigkeit bemühen sollen oder so, solche Dinge. Ich meine, ja, vielleicht sollte man das schon mal überlegen. Denn ich meine, klar, vom Schöpfungsgeschehen her haben wir einen Auftrag, uns schon abzurackern mit ganz vernünftigen, nützlichen Dingen. Aber diese Werke, die Gott für uns tun will, uns zu retten, uns zu heilen, uns wiederherzustellen, uns Geborgenheit zu geben, uns, ja, alle diese Werke, die will Gott für uns tun. Und von diesen Werken, von diesem Bereich von Werken sollen wir zur Ruhe kommen. Also diese Sorge um uns selbst, die Fürsorge, ja, mit Versicherungsverträgen oder so, die uns am Ende vielleicht doch nicht retten, weil wir das Kleingedruckte nicht richtig gelesen haben oder so. Oder diese Werke, uns selber zu rechtfertigen. Ja, aber ich hab doch, aber ich will doch, aber ich mach doch. Leg das nieder vor Gott. Komm zur Ruhe an diesem Punkt und lass dir von Gott helfen. So wird es die Caro auch gesagt hat. Wir müssen das eigene aus der Hand legen, damit wir das von Gott bekommen können. Und wir können auch nur die Dinge in die Ruhe von Gott kommen, wenn wir auch mal sagen, ich lasse das jetzt, ich lasse es mich zurechtfertigen, ich lasse es mir auch jetzt Sicherheit schaffen zu wollen in irgendeinem Ding, mit irgendeiner Sache. Ich höre auf damit.
Preist den Herrn. Ich habe hier noch eine fette Predigt. Aber ich weiß gar nicht, ob das heute noch so richtig dran ist. Thomas fragt gerade, um was geht's denn? Ich wollte so gerne dem Raum geben, was der Heilige Geist losgedrückt hat. Das ist so gut. Vielleicht kann ich das ein bisschen anders machen, als ich vorbereitet habe. Mal schauen. Lass uns mal einen Text angucken im 1. Petrusbrief. Und dann werde ich da versuchen, live weiterzugehen. Ich lese mal 8 Verse vor aus dem 1. Petrus 2. 1. Petrus 2 von Vers 1 bis Vers 8. Und ich bin eigentlich begeistert drüber, weil ich hatte Zeit mit Gott verbracht und Gott gefragt, ob er mir was aufs Herz gibt, was ich lernen soll. Und ich bin erstaunt, dass so verschiedene wichtige Aussagen, die ich lernen wollte, heute schon gekommen sind. Das begeistert mich, wie der Heilige Geist einen Überblick hat und die Regie führt. Also 1. Petrus 2, 5, Vers 1: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Mir geht es ein Stück darum, dass wir tiefer hineinkommen, was Jesus ist, unser Herr, unser König. Weil ich mache selber auch die Erfahrung, dass in unserem normalen Alltag die Dinge uns sehr groß erscheinen und Jesus uns zwar nicht irgendwie völlig aus dem Sinn kommt, aber uns das manchmal ein bisschen geraubt wird, dass Jesus so viel, viel größer ist. Dass er wirklich der souveräne König der Könige ist. Und dass das gesamte Universum, überhaupt alles, was irgendwo überhaupt existiert, ihm unterworfen ist. Und dass alles sich vor ihm beugen wird und dass er der zentrale Punkt im ganzen Universum überhaupt ist. Er ist weit über Raum und Zeit. Und selbst die Vorstellung, dass er in dem Bereich, den wir Zeit nennen oder wo Zeit begonnen hat, dass er da hoch darüber erhoben ist. Und wir haben ja was gelesen von Jesus, dem lebendigen Stein. Vers 4 steht, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Und ich habe im Wort Gottes gefunden, dass Jesus auf 7 verschiedene Art und Weise der lebendige Stein oder der Fels ist. Und all diese verschiedenen Art und Weisen, wie Jesus ist, haben für uns eine Bedeutung. Und es wird uns hoffentlich ein Stück unseren Horizont erweitern über Jesus. Ich meine, ein Stein und lebendig, das ist schon wieder ein Geheimnis aus dem Wort, was halt unsere Vernunft übersteigt. Weil ein Stein ist nicht lebendig, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sieht das ein Geologe da mit Leib und Seele, Geologe ist anders. Aber für uns hat ein Stein erstmal wenig Lebendiges. Und hier ist die Rede davon, wir sollen begierig sein wie Kinder nach der Milch. Also ich denke, Susanne Friedrich kann uns das noch erklären, wie das so ist, ne? Oder auch alle anderen, die unter uns stillen, alle anderen Mütter, wie ein Kind begierig nach der Milch ist und dass, wenn die Milch dann nicht kommt, dann ist Chaos, dann gibt's Druck. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Und das ist so die erste Bedeutung, dass Jesus der lebendige Stein ist und wie sich das alles auswirkt und wie Jesus ein lebendiger Stein ist, will ich versuchen zu erklären. Und da gibt es einen Punkt, das müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, das lese ich einfach mal vor, oder wer sich aufschreiben will. gibt es eine Geschichte im 2. Mose 17. Also wir befinden uns mit dem Volk Israel auf der Wanderung in der Wüste. 2. Mose 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste hin auf den Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, warum streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun, noch ein wenig, und sie steinigen mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israel mit dir, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Ich glaube, dass der Fels, auf den Mose hier geschlagen hat, die prophetische Vorausschau war auf das Opfer von Jesus. Und dass der Fels geschlagen werden musste beim ersten Mal, so wie Jesus auch geschlagen wurde, und dass das Wasser, was aus dem Fels floss, ist die prophetische Voraussicht, dass durch das Opfer von Jesus die Möglichkeit gegeben war, dass der Heilige Geist ausgegossen sein konnte. Wir wissen im Neuen Testament die Abfolge, Jesus wurde geopfert, ist auferstanden von den Toten und hat dann zu den Jüngern gesagt, sie sollen warten, bis der Heilige Geist ausgegossen wird. Und der Heilige Geist konnte nicht vorher ausgegossen werden, bevor Jesus das Opfer nicht gebracht hat. Und das ist hier bereits für Israel, für das Volk, was Gott aus Ägypten geholt hat, geschehen. Also sie hatten all die Möglichkeiten schon mal als das auserwählte Volk. Wir wissen dann, dass Jesus gesagt hat, dass das Opfer für alle gegeben ist und könnt ihr alles nachlesen. Aber nur, dass wir so den Zusammenhang kriegen. Deshalb war es auch verkehrt, dass es beim zweiten Mal um Wasser ging, dass Mose auf den Felsen geschlagen hat, sondern er sollte beim zweiten Mal nur zu dem Felsen sprechen. Weil diese Handlung für das Volk ist hier einmalig geschehen. Und ich glaube, wenn hier steht, sagt Gott, siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen treten, dass das in gewisser Weise ein Schutz für Mose war, dass Gott vor ihn hingetreten ist und dann Mose auf den Fels geschlagen hat. Also so ist Christus zum einen der Fels geschlagen, damit der Geist des Lebens aus ihm fließen konnte. Und das ist bereits hier schon geschehen. Das zeigt uns, welch Überblick und welche Genauigkeit Gott mit allem, was geschehen ist, hatte und wie Gott alles unter seiner Kontrolle hat und dass auch in unserer Zeit nicht irgendetwas geschieht, was Gott in irgendeiner Weise überrascht und was nicht schon in seinem Wort festgelegt und genau vorhergesagt ist. Und so gibt es niemanden, der irgendwann irgendwie an dem Stuhl von Gott sägen könnte, dass Gott unsicher wird oder anfangen würde zu wackeln. Also so der zweite Punkt, dass Christus der Felsen ist, der geschlagen wurde, damit das Leben aus ihm fließen konnte. Ich möchte da eine Brücke machen, dass er mir das auch abnehmen zum 1. Korinther 10. Das können wir mal aufschlagen. 1. Korinther 10 können wir lesen ab Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Das war für mich auch völlig neu, dass da steht, dass sie auf Mose getauft wurden. Wie wir auch vor kurzem hatten, dass es auch Jünger gab, die auf Johannes getauft wurden. Und Paulus dann diesen Mangel korrigiert hat und sie auf Jesus getauft hat und sie auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Vers 3, und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie bekleidete. Der Fels aber war der Christus. Also so hat Gott schon in einer prophetisch verdeckten Form Jesus Christus seinem Volk in gewisser Weise gegeben. Aber ihre Haltung war immer so störrisch und so gegen Gott, dass bei dem kleinsten Unebenheit sie sofort voller Murren waren und schrien, du hast uns ja aus Ägypten rausgeholt, dass wir hier alle verhungern und verdursten sollen. Und irgendwie offenbarte sich immer, wie es in ihrem Herzen wirklich aussah. Und Mose sagt, Hilfe, ich bin in Not, es ist kurz davor, dass ich schon gesteinigt wäre. Und schrie zum Herrn für das Volk. Also das finde ich ein interessanter Punkt. Vers 4, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie bekleidete. Der Fels aber war der Christus. Das ist 1. Korinther 10, Vers 4. Das ist eine Mahnung an uns, dass wir, wenn es in unserem Leben Unebenheiten gibt, dass wir nicht in dieser Haltung Gott gegenübertreten mit Murren, den Blick zurückwerfen und sagen, ist das jetzt hier, und dass wir nicht in so einer Haltung Gott gegenübertreten und Gott gegenüber murren, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen oder wie wir das wollen. Und haben wir noch eine Stelle in Johannes 7, Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also, Christian und ich haben uns vor kurzem unterhalten. Derek Prinz schreibt in einem Buch, dass Gott ja aus drei Personen besteht und dass immer nur eine Person auf der Erde als Person da ist. Und wir leben jetzt in der Zeit, wo der Heilige Geist als Person hier auf der Erde ist. Und Jesus als Person sitzt zur Rechten Gottes im Himmel. Das haben wir im Neuen Testament, oder wir haben es auch an der Stelle, als Stephanus gesteinigt wird, da steht, dass Jesus stand im Himmel. Das heißt, wir leben jetzt in der Zeit, wo der Heilige Geist als Person hier auf der Erde da ist. Und wir haben hier an der Johannesstelle den Punkt, wir haben jetzt gehört, dass Jesus schon damals in der Wüste der Fels war, aus dem das Leben floss, und dass wir das auch werden sollen und dass auch von uns Ströme von Leben fließen sollen. Deshalb, wie wir oft gesprochen haben, lasst uns das mehr und mehr lernen, von ihm zu trinken, von ihm gefüllt zu sein, damit etwas von uns fließen kann zu anderen Menschen hin. Es ist Gottes Wille, dass jeder, der Gott nachfolgt, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und dass jeder damit zu einer Quelle von Leben wird für die Welt um uns herum, die lebendig tot ist. Die Bibel spricht davon, dass die, die Gott nicht kennen, tot sind in ihren Sünden. Die laufen zwar noch rum und fahren Auto, aber nach dem Wort Gottes sind sie tot. Und die Quelle des Lebens, die kommt nicht direkt vom Himmel zu den Menschen, wie wir schon gesprochen hatten, sondern die kommt von uns. Dazu sind wir hier. Der dritte Punkt, das nicht so die Betonung sein soll heute, gehe ich da ein bisschen schneller weiter. Es ist davon gesprochen, dass Christus das Fundament oder der Eckstein der Gemeinde ist. Das haben wir auch hier in den Text im 1. Petrus 2. Und da gehen wir mal kurz zu einer Stelle in Epheser 2. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Mitbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und wir haben noch eine Stelle, 1. Korinther 3, 11. Da sagt Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also Jesus ist auch der Grund und der Eckstein für die Gemeinde oder das Fundament der Gemeinde. Es ist deshalb wichtig zu wissen, warum der Teufel viel unternimmt, dass in manchen Teilen vom Leib Christi Jesus ersetzt wird mit einem Pseudo-Jesus. Weil wenn wir Jesus rausnehmen, dann nehmen wir das Fundament weg und den Schlussstein und damit bricht die echte Gemeinde zusammen. Und deshalb wird eben oft ein falscher Jesus gepredigt oder es gibt weite Strecken im Leib Christi, wo es gar nicht mal um Jesus geht und wo es auch in den Versammlungen nicht um Jesus geht. Und Jesus ist der zentrale Punkt, wenn es um Gemeinde geht. Also das Fundament unter Eckstein oder Schlussstein. Und wir hatten gesagt, wenn wir ein Gewölbe mauern und die Ziegel so hoch kann sind, wenn wir den Stein oben in der Mitte rausnehmen, bricht das Gewölbe zusammen. Deshalb ist das so ein entscheidender Faktor, wenn wir dem Herrn nachfolgen und der Herr seine Gemeinde baut, dann ist er das Fundament und der Schlussstein. Also ist es ohne Jesus undenkbar, Gemeinde zu bauen. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen und wissen. Gestern Abend, als ich nochmal über alles so nachdachte, kam mir noch eine Stelle hinzu, die ich gerne lesen möchte aus Matthäus 16. Das ist uns auch allen sehr wohl bekannt. Und diese Stelle hat zu einem riesigen Missverständnis in der Geschichte geführt. Matthäus 16, Vers 16. Oder gehen wir zu Vers 18. Matthäus 16, Vers 18. Da sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also der ganz große Irrtum in unserer Geschichte ist, dass die katholische Kirche sich darauf bezieht, dass Jesus gesagt hat, Petrus, auf dich will ich die Gemeinde bauen. Und dass gelehrt wird und geglaubt wird, dass die Päpste die unmittelbaren Nachfolger sind von Petrus. Und dass praktisch damit auf dem Papst die Kirche aufbaut. Aber das ist nicht im Entferntesten das, was hier steht. Wer eine Scofield-Bibel hat, da gibt es sehr, sehr gute Fußnoten und da möchte ich euch mal was daraus vorlesen. Hier steht zu diesem Vers, im Griechischen ist in diesem Satz ein Wortspiel. Du bist Petrus und da steht im Klammern im griechischen Urtext das Wort Petros, also P-E-T-R-U-S und das heißt übersetzt ein Stein, also ein Stein in der Größe, den ich fortschießen kann. Das ist das, was hier im Urtext steht und was Jesus gesagt hat. Und auf diesen Felsen, und da steht für das Wort Felsen Petra im Griechischen, P-E-T-R-A, und das heißt ein massiver Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Und in diesem Vers ist das Geheimnis, dass Jesus sagt, Petrus, mit dir werde ich Gemeinde bauen auf mir, weil Jesus selber ist der Fels und ist das Fundament. Das deckt sich mit allen Aussagen von den anderen Aposteln, mit Paulus, mit das, was Jesus selber vorausgesagt hat. Also so ist das ein über 1000, fast 2000-jähriger Irrtum, dass Jesus hier gesagt hätte, dass er auf Petrus die Gemeinde bauen will. Eine Menge Leute glauben das und sehen die Päpste als die Nachfolger von Petrus an. Darin steckt dieses Geheimnis, dass er zu Petrus sagt, auf dich den Stein oder mit dir den Stein baue ich meine Gemeinde. Und da kommen wir zu einer anderen Stelle, Bibelkundigen unter uns würde jetzt aufflackern. Und die haben wir auch gelesen jetzt im 1. Petrus 2, dass wir uns bauen lassen sollen als lebendige Steine zu einem heiligen Tempel. Und das ist das, was Jesus hier gemeint hat. Und wir hatten, ich hoffe, Andreas, du hast die noch im Kopf, wir hatten doch eine Stelle aus dem Jesaja in Lwów, wo du sagtest, dass da sogar steht, wir sind aus demselben Material gehauen wie Jesus. Findest du das jetzt? Weil ich wusste nicht mal, wo das steht, aber ich hatte gehofft, dass du das heute so spontan liefern kannst. Ja, wenn nicht, ist es nicht ganz so schlimm. Das können wir vielleicht nachreichen. Es gibt einen Hinweis im Alten Testament, dadurch, dass wir von Neuem geboren sind, sind wir aus demselben Fels ein Stein, den Jesus darstellt. Sind sozusagen aus seinem Material. Also ist nicht so schlimm, wenn du es jetzt nicht findest, Andreas, dann gehen wir weiter. Musst du dann nicht weiter suchen. Also an dieser Stelle ist mir einfach wichtig, dass das für unser Leben so deutlich und klar ist und für uns als Gemeinde, dass Jesus das zentrale Ding ist, um was es geht, dass er das Fundament ist und der Schlussstein. Und dass am Ende sämtlichen Initiativen oder Werke oder Dienste oder Bewegungen oder Wünsche oder Veranstaltungen, wo es nicht um Jesus geht und was nicht auf Jesus hinzielt, dass das am Ende tote Werke sind. Die werden für die Ewigkeit bedeutungslos sein. Und damit geht einher, dass wir eine Erkenntnis brauchen, wie abhängig wir vom Heiligen Geist sind. Wie abhängig wir von der Person Gottes sind, die jetzt hier ist auf Erden, uns an die Seite gegeben zur Hilfe, wenn wir wirklich fürs Reich Gottes etwas erreichen wollen. Dass wir abhängig sind vom Heiligen Geist, dass er uns Jesus offenbart, so Jesus mehr und mehr verstehen. Und das ist das, was der Heilige Geist tut und auch gerne tun möchte. Uns Jesus offenbaren. Deshalb, wenn wir jeden Tag unsere Zeit mit Gott haben, dann ist diese Zeit stark davon geprägt, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und wir können immer damit beginnen, Heiliger Geist, bitte leite mich jetzt, bitte mach meine Gedanken klar, lenk meine Gedanken auf das, was wichtig ist. Offenbare mir dein Wort. Ich habe mir angewöhnt, in den letzten Monaten, immer bevor ich die Bibel lese, sage ich, Heiliger Geist, bitte mach mir lebendig, was hier steht. Und der Heilige Geist tut das, damit wir klar Jesus erkennen können. Jesaja 51. Jawohl, Jesaja 51, Vers 1 wäre die Stelle, die ich meinte. Jesaja 51, 1. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit nachjagt. Die ihr den Herrn sucht, blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Auf diesem Wort, Herr, kann ich die Aussage gut verstehen, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus und auf den Felsen will ich die Gemeinde bauen. Das hat was damit zu tun, dass wir auch aus dem Felsen gehauen sind, der Jesus ist, wenn wir vom Neuen geboren sind. Ein weiterer Punkt, die Bedeutung, die Jesus hat als ein Fels oder ein Stein, die wir jetzt auch in dem Petrustext haben, ist, dass er ein Stein des Anstoßes ist. Und das haben wir deutlich gesehen und gelesen, dass er ein Stein des Anstoßes wurde bei seinem ersten Kommen für das Volk der Juden. Als Jesus gekommen ist, konnten sie nicht wirklich erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie haben ihn am Ende verachtet und am Ende hat ein ganzes Volk geschrien, kreuzige ihn. Und somit wurde Jesus ein Anstoß für sein Volk. Sie konnten nicht wirklich erkennen, wer er war und dass er vom Himmel gesandt war. Gibt es noch eine Stelle in Römer 9, 31. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Die Pharisäer der damaligen Zeit, die religiösen Führer, hielten an ihrer Selbstgerechtigkeit fest. Sie hielten daran fest, mit ihren Geboten und noch 100.000 kleinen dazugefügten Gesetzen sich selber gerecht zu machen und waren nicht bereit, ihm zu glauben. Das ist, was der Matthias vorhin angesprochen hat, das fand ich so stark. Das ist das, was uns an der Geschichte betrifft. Dass das, was Jesus für uns tun möchte, uns zu retten, uns zu ermutigen, uns zu trösten, dass wir das nicht selber mehr versuchen und aus eigener Kraft bewerkstelligen. Denn damit lehnen wir letztendlich sein Heilswerk für uns ab. Damit nehmen wir eine Position ein, wie die Schriftgelehrten. Sie wollten ihm nicht glauben. Und bei Jesus gibt es immer nur die oder die Richtung. Wer irgendwann mit Jesus zusammentrifft, der lehnt ihn entweder ab oder folgt ihm nach. Jesus hat nur durch seine Anwesenheit eine Entscheidung provoziert. Und wer ihm nicht glauben wollte, für dem wurde das, was er gesagt hat, zum Anstoß und zum Ärgernis. Und die Pharisäer waren voller Ärger. Es gibt so viele Stellen, wo wir das lesen können. Und er hat Sachen gepredigt und dann steht immer so unten drunter, und sie merkten, dass er von ihnen rede. Und sie spürten, dass er von ihnen redete und sie trachteten danach, ihn umzubringen. Noch weit bevor sie es tun konnten, hatten sie schon in ihrem Herzen fest entschieden, dieser Mann muss weg. Der muss weg hier. Sie wollten nicht ihren Einfluss verlieren, sie wollten nicht von ihrer Richtung weggehen. Und wenn wir so eine Haltung haben, wird Jesus für uns zum Anstoß. Wir werden da nicht im pazifistischen Bereich bequem weitergehen, sondern das wird uns stoßen. Und es erklärt auch, warum wir manchmal die Erfahrung machen, dass Leute sich an uns stoßen. Wer nicht bereit ist, Jesus wirklich zu glauben und zu vertrauen, so wie es das Wort sagt, und trifft mit dir zusammen, der du dazu bereit bist, da gibt es Segmente, da gibt es Anstoß. Nur durch deine Anwesenheit. Mancher von uns, denke ich, hat es schon erlebt. Und das ist ganz normal. Da müssen wir uns nicht besonders schlecht fühlen und es soll uns auch nicht herausfordern, jemanden zu hassen oder lieblos über jemanden zu denken. Aber das ist eine normale Folge. 1. Korinther 1, 22 gibt es noch ein bisschen mehr Licht. Und weil denn die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also der erste Teil meint dieses Segment, dass es für den Juden ein Ärgernis war. Sie waren nicht bereit, ihm zu glauben. Und wir erinnern uns ganz kurz an diesen Moment, wo Jesus einzog in Jerusalem und man hat ihn begrüßt wie einen König. Und hat Palmwedel abgemacht und die Gewänder ausgebreitet und hat ihn wie einen König in die Stadt einziehen lassen. Und Jesus lässt sich davon nicht täuschen, weil er ihre Herzen besser kannte und hat schon in dem Moment angehalten und hat geweint über Jerusalem und hat prophezeit, dass dort kein Stein auf dem anderen bleibt. Also er ist nicht auf diese Begebenheit oberflächlich eingestiegen, weil er wusste, wie es in seinem Herzen wirklich aussieht. Obwohl sie ihn dort offiziell als König begrüßten, war das sehr schnell vorbei. Und sie waren sehr schnell in der Haltung, Zeichen von ihm zu fordern, damit er doch beweisen soll, wer er ist. Das ist auch etwas, was uns angeht. Lasst uns nicht die Haltung Gott gegenüber haben, auf die Art und Weise Zeichen zu fordern. Ja, wenn, dann. Das muss mir der Herr schon selber sagen. Ja, wenn ich das tun soll, das muss mir der Herr aber ganz deutlich, besonders mir klar machen. Das wird nicht kommen. Und wie der Matthias vorhin sagte, dass wir von unseren eigenen Werken ruhen, uns selber zu erlösen oder uns selber zu heilen. Als Jesus am Kreuz hing, haben sie ihm noch zugerufen, heil dich selbst oder befrei dich selber. Steig doch herab, wenn du der bist, der du vorgibst zu sein. Das war ihre Haltung. Lass uns das auch eine Warnung sein. Wenn wir ihm nicht glauben wollen, wird er für uns zum Stein des Anstoßes oder des Ärgernisses. Und ich möchte noch mal klar definieren, nach dem Wort Gottes, wer ist jemand, der an Jesus glaubt? Was ist in der Bibel für eine Definition? Wer glaubt an Jesus? Was macht er? Kann das jemand so ganz spontan? Bitte? Ja? Seine Worte hören und tun. Jemand, der an Jesus glaubt, ist jemand, der seine Worte hört und tut. Wer seine Worte nicht hört und nicht tut, da glaubt nicht an Jesus. Interessant, ne? Das gibt ein neues Gefühl. Wer ist Christ, wer ist keiner? Wer seine Worte hört und tut, der ist es, der an mich glaubt. Wir haben vielfach ein Verständnis davon, dass das für möglich halten, dass da oben irgendwo einen Gott gibt, dass uns das irgendwie schon das Etikett Christ geben würde. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ein für möglich oder für wahr halten der Existenz von einem übernatürlichen Wesen, das hat nichts damit zu tun, dass jemand wirklich an Jesus glaubt. Wer seine Worte hört und tut, der ist es, der an mich glaubt. Also Selbstgerechtigkeit macht uns blind für die echte Gnade Gottes. Und dann empfinden wir alles, was durch Glauben und durch Gnade Gottes geschieht, als Provokation oder als Ärgernis. Und die Juden wollten lieber an ihren Gesetzen festhalten und an ihren Vorschriften, weil sie der Meinung waren, damit gerecht sein zu können. als Jesus zu glauben und aus Glauben errettet zu werden. Sie wollten lieber ihr eigenes gutes Werk tun, als von dem Stolz runterzukommen und zu sagen, Herr, ich komme zu dir und liefere mich dir völlig aus und ich glaube, dass du mich rettest und retten kannst. Ein fünfter Punkt ist Christus der Fels, dass er für Israel, wenn Jesus wiederkommt, also bei seinem zweiten Kommen, der Schlussstein sein wird. Nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für sein auserwähltes Volk, ganz speziell. Das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Gibt es eine Stelle in Sacharja? Ich denke, es ist Sacharja 4, das habe ich jetzt hier nicht hergeschrieben. Sacharja 4, Vers 6 und 7. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen, unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und wir haben noch einen Hinweis in der Stelle im Alten Testament, wo Jakob seine Söhne segnet. Er segnet jeden Sohn einzeln. Und an der Stelle, wo er Josef segnet, sagt Jakob, und es reizen ihn die Bogenschützen und schießen und feinden ihn an, aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs von dort, dem Hirten, dem Stein Israels. Also schon Jakob hat es prophetisch ausgesprochen und von dem Stein Israels gesprochen. Und es gibt noch andere Hinweise, dass wenn Jesus bei seinem zweiten Kommen kommt, dann wird er der Schlussstein für sein Volk sein. Er wird sein Volk vollenden, vollkommen machen. Und da gibt es noch eine wichtige Stelle in Römer 11, 36, über die lohnt es sich mal ein paar Tage nachzudenken. Römer 11, 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Über diesen Vers lohnt es sich ein paar Tage nachzudenken und zu beten. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Das gibt uns wirklich einen neuen Geschmack über Jesus. Dann haben wir noch eine sechste Facette von Christus als den Fels. Die Bibel sagt aus, dass Christus der zermalmende Stein wird für die Weltmächte. Gibt es in Daniel 2 das Bild, diese Prophetie von dieser Statue, das ist Daniel 2, 32. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen und seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber dass wir das mit erfassen. Also diese Statue, die da Gott gezeigt hat in einem Bild, verkörpern vier Weltreiche. Der Kopf ist Babel unter Nebukadnezar, dieser Kopf aus Gold. Die Brust und Arme aus Silber ist das zweite Weltreich Medo-Persien. Bauch und Lenden aus Bronze ist Griechenland. Und das vierte Reich, diese Beine mit diesen Füßen aus Ton und Eisen, ist Rom. Die Füße sind vermischt aus Eisen und Ton. Und dann steht weiter Daniel 2, 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Das ist ein prophetischer Hinweis auf das tausendjährige Friedensreich, was Jesus aufrichtet, wenn er das zweite Mal kommt. Ein Königreich, was nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, Jesus, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird, das sagt dann Daniel zu Nebukadnezar. Was mir so für Gedanken kommen, wobei ich das nicht in absolut stellen will, ob das die exakte richtige Auslegung ist, Aber wenn ich daran denke, dass die Füße dieser Figur eine Mischung waren aus Eisen und Ton, das ist ein Material, was nicht aneinander hält. Das bringt keine besondere Festigkeit. Und das ist auch ein Material, was nicht zusammengehört. Und ich habe so das Gefühl, bei den Entwicklungen in der EU haben wir so eine Vermischung im Bild gesprochen, die nicht aneinander halten wird auf Dauer. Wir haben Material aus Ton und wir haben Material aus Eisen. Und das ist auch etwas, wenn wir die gesamte Entwicklung der EU hernehmen, welche antigöttlichen Züge sie annimmt, wie offiziell sich gegen jegliche Grundsätze des christlichen Europa sich gestellt wird, dass es nicht mal mehr in der europäischen Verfassung verankert sein soll, dann leuchtet mir das ein, dass Jesus als ein Stein losgebrochen wird, um das zu zermalmen. Und die Reiche, die schon vorhergegangen waren, die tatsächlich existierten, sind zermalmt worden, sind vergangen. Aber das ist eine andere Predigt. Jedes dieser vier Reiche hat verschiedene Charaktere und verkörpert etwas, was auch in unserer Zeit noch zutrifft. Aber worauf mir es ankommt, ist auch die Bedeutung, dass die Mächte dieser Welt, die sich gegen Gott stellen und stellen werden, wie wir es auch in Offenbarung finden, Christus ist der Stein, der das zermalmt. Das zeigt uns wieder mal, wie hoch Jesus erhoben ist über allem, was irgendwie geschieht. Und wir haben die siebente Bedeutung, dass Christus der Fels ist, der die Ungläubigen am Ende, die sich gegen ihn stellen, zermalmen wird. Das ist auch eine Facette von Jesus, die wir kennen sollen, die wir wissen müssen. Wir haben hier in Matthäus 21 eine Stelle, Matthäus 21, 42. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden? Also exakt das, was geschehen ist. Die Bauleute, die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer, die Führer des Volkes, haben diesen Stein verworfen. Dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist dies geworden. Und er ist wunderbar in unseren Augen. Und dann sagt Jesus: Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen der Stein fallen wird, den wird er zermalmen. Und die hohen Priester und die Pharisäer, die seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten, dass er von ihnen redete. Das Ganze, dass Jesus der Fels ist, der die zermalmt, die bis zum Ende sich gegen ihn stellen, das gipfelt am Ende in der Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 19, Vers 17. Ich will da nur mal einen Vers daraus lesen. Dort findet das Ganze seinen krönenden Abschluss, damit wir auch die Facette irgendwie von Jesus mehr erfassen oder hören. Also Offenbarung 19, Vers 17 steht: Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen: Kommt her, versammelt euch zum Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven, sowohl von Kleinen auch als Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Das ist das Lied, was wir singen. Er sitzt auf einem weißen Pferd und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet und der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Maulzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Das ist das ultimative Finale, wo Jesus durch das Schwert, was aus seinem Mund kommt, also durch sein Wort, seine größten Widerfahrer, das Tier, den Antichrist, den falschen Prophet, vernichtet und oben verführen lassen. Christus, der Fels, der das zermalmt, was sich bis zum Ende gegen ihn stellt. Ich weiß nicht, wo das gelehrt wird und wie viele Christen darüber nachdenken, aber das ist auch Jesus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, hat Jesus gesagt. Und deshalb ist es gut, sich zu entscheiden. Und wenn wir Gespräche haben mit Leuten, die ungläubig sind oder die fragend sind, lasst uns wirklich klar sein und sagen, entweder für Jesus oder gegen ihn. Und ich würde niemandem empfehlen, sich gegen Jesus zu stellen. Und lass uns darin stärker werden, dass wir davon reden, worum es wirklich geht. Es kommt eine Zeit, wo es zu spät ist. Es ist nicht so, dass die Mehrheit zur Hölle geht, aber es werden Menschen in die Hölle kommen. Die Hölle wird nicht leer sein. Der Herr hat eine große Ernte in jeder Nation. Das steht außer Frage. Aber es wird Menschen geben, die sich falsch entscheiden. Und deshalb lasst uns da sehr klar sein. Und wenn so dieses Vernebelte noch bei uns und dieses irgendwie muss man jeden so ein bisschen stehen lassen und alles ist irgendwie möglich und jeder hat dazu seine Art, Christsein zu leben. Es gibt nur eine Art Christsein, das ist die vom Neuen Testament. Und es ist die Zeit, aus allen anderen Orten Christsein auszusteigen. Egal wie alt die sind, egal welche namhaften Persönlichkeiten die vertreten haben. Es gibt nur eine Art, Jesus nachzufolgen, wie es die Bibel sagt. Und das in ganzer Konsequenz und in totaler Klarheit. Und das war jetzt alles nur der Vorspann. Mal sehen, vielleicht kann ich das nächste Woche dann weitergehen, aber ich will zumindest noch den Einstieg kriegen, worum es mir geht. Denn ich will nicht, dass wir jetzt irgendwie voller Angst sind, jetzt fällt Jesus auf mich, ich werde zermalmt und das war's. Das alles hat eine Schlussfolgerung für uns. Wenn wir ein Stück mehr checken, wer ist Jesus? Das ist der Reiter auf dem weißen Pferd, aus dessen Mund wird ein Wort kommen und wird alles Mächtige, was sich gegen ihn versucht zu erheben, vernichten. Das ist Jesus. Das ist der König, den wir anbeten, dem wir folgen. Er ist nicht nur unser Freund und Helfer, das ist er auch. Und der uns total versteht, der uns in unseren menschlichen Schwächen stärkt und aufbaut. Er ist auch dieser König, der kommt und der den Krieg führt und gewinnt. Das ist gewaltig. Es offenbart etwas von dem Wesen des lebendigen Gottes, der voller Gewalt und voller Kraft und voller Eifersucht ist. Und es zeigt uns, wir können nicht ein Leben mit Kompromisse führen, wir können nicht ein Leben führen, wo wir unwichtige Dinge in unserem Leben viel Raum einnehmen lassen. Es geht wirklich um Jesus und die Zeit schreitet voran auf sein zweites Kommen hin. Also die Schlussfolgerung aus all dem, dass Jesus der Stein ist, der zum Eckstein geworden ist, das Fundament und der Schlussstein der Gemeinde, der der Anstoß war bei seinem ersten Kommen für das Volk der Juden, der der Schlussstein sein wird für Israel, wenn Jesus wiederkommt, der seine Feinde zermalmt, der Schluss aus all dem ist, als ich darüber nachdachte, über diese gewaltigen Ereignisse, die uns da angekündigt sind, ist dieser Vers aus Matthäus 6,33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das kann nur der Schluss sein, wenn wir einen Bruchteil von dem erfassen, was Jesus ist. Dass in uns klar ist, Jesus zuerst. Jesus zuerst. Und dann habe ich mich gefragt, wie? Jetzt muss das Ding irgendwie zum Anfassen praktisch sein. Wie trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes? Wie geht das? Und der Vers, der uns das lehrt, steht auch in diesem Text, den wir gelesen haben aus dem 1. Petrus. Und das ist der Vers 5, 1. Petrus 2, Vers 5. Hier steht, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Also in diesem Vers ist die Bauanleitung oder die Bedienungsanleitung, der Bauplan, wie trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes. Und das sind so drei Schwerpunkte in diesem Vers. Und vielleicht können wir heute noch zu dem ersten Schwerpunkt kommen. Hier steht, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Danke. Also wir haben gehört aus dem Jesaja heraus, wir sind aus demselben Material wie Jesus, wenn wir von Neuem geboren sind. Und wir sollen uns aufbauen lassen als lebendige Steine. Das bedeutet, wenn wir im Bilde sprechen, Steine werden gebrochen und Steine werden bearbeitet und werden in die Form gebracht, damit sie nützlich sind zu einem Bauwerk errichtet zu werden. Das bedeutet, dass wir in dieser Phase oder in diesem Segment, das ist nicht alles, das ist aber dieses Segment, die Haltung über Jesus haben, er ist der Steinmetz, ich bin der Stein, und er bringt diesen Stein in die Form, die es haben muss, damit es verwendbar wird für sein Bauwerk. Und oftmals haben wir Gedanken oder eine Haltung, dass wir da schon irgendwie ein bisschen mitreden möchten. Zum Teil aus Angst, weil wir nicht wissen, wer weiß, vielleicht hackt er mich so klein, dann bin ich ja da fast nicht mehr zu sehen. Und wenn er mal daneben kloppt, dann bricht er was ab, das hätte er gar nicht abbrechen dürfen. Versteht ihr mich? Und dann fiel mir das Gleichnis ein, ich glaube, die Stelle habe ich auch irgendwo hier, genau, Römer 9, Vers 20. O Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Also ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass der Ton auf der Töpferscheibe zum Töpfer gesagt hat, stopp, so geht es nicht. Du musst es anders machen. Wenn das hier, also wenn ich hier zu einer wunderschönen Vase werden soll, dann mach das mal bitte so und so. Das ist noch nie vorgekommen. Es ist noch nie vorgekommen auf einem Bau, dass die Ziegel dem Maurer erzählt haben, wie sie aufzuschlichten sind und wie das genau geht. In der Regel ist es so, dass der Maurer festlegt, wie der Ziegel eingebaut wird. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nachfolge bedeutet also auch, ich betone nicht nur, aber es gibt dieses Segment in unserem Herzen, ich bin ein Stein und Jesus formt mich und bringt mich so in die Form, dass ich eingebaut werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig für alles, was danach kommt. Das ist allentscheidend. Also wenn Menschen zu unserer Gemeinde dazukommen, wir kommen in Kontakt mit Leuten, wo wir spüren, die hat Gott vorbereitet, wo auch immer her, und wir kommen in die Position, dass wir andere Menschen anleiten, wie folgt man nach, wie läuft Christ sein, wie funktioniert es wirklich. Es gibt jede Menge falsche Ideen darüber. Lasst uns die richtigen Ideen kennen und selber fähig sein, das weiter zu vermitteln. Und das ist der Start für jemanden, der Jesus nachfolgt. Du bist jetzt ein Stein, der sich bearbeiten lässt von dem Baumeister. Das heißt, meine Ansprüche sind null. Also Jesus nachfolgen heißt, ich habe keine Ansprüche mehr anzumelden. Moment, Herr, also das, nee, das musst du schon einsehen. Das habe ich mir so mühevoll erkämpft und erarbeitet. Du kannst schon sagen, was du möchtest von mir, aber hier nein. Mancher von uns verharrt in dieser Haltung seit Jahren. Und deshalb wirst du nicht wachsen, aus genau diesem Grund. Oder deshalb kann dich der Baumeister nicht einbauen in den Bau, weil der Stein an der Ecke eine Unförmigkeit hat, dass die ganze Mauer hässlich aussehen würde. Jeder, der ins Zimmer kommt, würde denken, warum steht denn da eine Stein davor? Lass uns mal einen Boschhammer nennen und das noch ein bisschen begradigen. Das ist echt ein wichtiger Punkt. Jesus zu folgen heißt, wir geben unser Recht auf Selbstbestimmung zu 100% auf. Das heißt, Nachfolge kostet alles, kostet unser Leben. Das ist so wichtig. Wir gehören ihm. Der Ton gehört dem Töpfer. Und der Töpfer tut damit nach seinem Gutdünken, was er damit tut. Er entscheidet, welches Gefäß daraus entsteht. Und da gibt es verschiedenste Segmente, wo ich glaube, dass die für den einen oder anderen eine Bedeutung haben. Und der Herr wartet auf deine Haltung, dass du sagst, okay Herr, ich melde keine Ansprüche mehr an. Ich gehöre dir und du kannst tun, was du möchtest. Manch einer hat vielleicht einen ganz wichtigen Punkt, meine Ausbildung. Also zuerst muss das hinhauen und das dort sein, wo ich das hinhaben will. Und dann, okay, wenn du dann sagst, Herr, die oder die Richtung, gut, aber bis dahin, das will ich. Ich sage nichts dagegen, dass eine Ausbildung schlecht ist, aber manchmal kann sowas ein Götze werden. Oder meine berufliche Entwicklung. Oder die und die geplante Anschaffung. Darauf sparen wir so und so lange und das haben wir uns verdient und das gönnen wir uns jetzt. Und wenn der Gott daherkommt und irgendwie vielleicht durch einen armen Inder hier vorne spricht, dass da ein Haufen Kinder nichts zu essen haben, mag alles sein, aber die Anschaffung ist für mich wichtiger. Das ist mein Ding, hier habe ich meinen Anspruch. Mein bequemes Leben. Ja, Gott kann dies und das tun, und ich bin schon bereit, Aber das sollte so das Leben, was wir leben, nicht allzu sehr aus der Bahn bringen. Das sollte schon nicht jetzt so die ganze Grundordnung durcheinander bringen. Lukas 9 ist eine sehr interessante Stelle und da kommen wir gestern nochmal so irgendwie so eine Nacherleuchtung. Lukas 9. Also ich predige das, weil mir das so auf der Seele brennt, dass wir einfach vorbereitet sind, dass wir wirklich im Herrn stehen, dass wir das, was wir sagen, tatsächlich auch leben. Lukas 9, Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Das ist es, darum geht's, das will der Herr von uns hören. Und ich denke, das will er auch ab und zu mal von uns hören, nicht nur einmal ganz am Anfang. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Es ist nicht Sünde, jemanden zu begraben und es ist auch keine Sünde, sich von jemandem zu verabschieden. Das Falsche bei diesen beiden Menschen war vorher, das ist das Schlüsselwort in diesen Versen. Jesus, ich folge dir nach, aber vorher will ich. Das ist der Schlüssel. Oder in der Lutherbibel steht, zuvor. Ja, ich folge dir nach, aber zuvor. Es gibt auch noch eine Stelle, ich habe einen gespannten Ochsen gekauft. Zuvor will ich es begutachten. Das funktioniert nicht im Reich Gottes. Wenn wir so eine Haltung nicht verlassen in unserem Herzen, wir werden irgendwann nicht mehr Christen sein. Wenn wir dieses zuvor anmelden als ein Recht, wir werden nicht auf Dauer den Herrn folgen können. Weil wir sind damit nicht gesichert gegen Verführung, gegen falsche Gedanken, gegen all diese hässlichen Dinge, die in unserem Land aufstehen, gegen all dieses lalala, oberflächliche Liebe Christsein. Das wird nicht beim Herrn enden, sondern irgendwo anders. Das sind ganz, ganz wichtige Verse. Wir neigen so stark dazu zu sagen, ja Herr, ich will dir folgen, aber zuvor will ich. Das funktioniert nicht bei Jesus. Jesus hat den Anspruch und das Recht, die absolute Nummer eins zu sein. Hat mich in Kirgisistan gepredigt, Jesus first. Jesus zuerst. Jesus zuerst. Inwieweit kannst du dich prüfen, sollen wir uns prüfen, muss ich mich prüfen? Inwieweit soll sich Gott nach uns richten? Oder inwieweit trachten wir zuerst nach seinem Reich? Es ist gefährlich und wir gehen Zeiten entgegen, wo es gefährlich wird. Noch mag das gehen, aber wir gehen Zeiten entgegen, wo es gefährlich wird, Jesus einzubauen in unser Leben, wie andere Segmente auch. Jesus ist die absolute Nummer eins, der Herausragende, der Einzigartige. Und wenn er das nicht ist, Jesus ist nicht jemand, den man mit in ein Leben einbauen kann. Und Menschen, die mal an einem horischen Punkt die Entscheidung treffen, Jesus zuerst, und sich das auch etwas kosten lassen, sind sehr, sehr gesegnet. Und habe jemand gesprochen, dass da eine Arbeitsstelle oder eine sichere Wohnung nicht so wichtig ist, wie wirklich zu merken, ja, ich ziehe um, ich gehe in eine andere Stadt und ich gehe in eine Gemeinde, weil dort ist das, wo ich im Herrn stark werde. Und dafür gebe ich eine sichere Arbeitsstelle her. Und die Person hat eine neue und noch bessere Arbeitsstelle bekommen. Aber solche Entscheidungen, glaube ich, fragt Gott wieder neu von uns. Ich denke nicht, dass wir da wirklich klar sind. Denkt über diese Verse nach. Ja, Herr, ich will dir folgen, wo immer du hingehst, aber zuvor. Meine Ruhe, meine Bequemlichkeit. Aber dies oder das, darauf habe ich ein Recht, das habe ich mir verdient, das hat sehr viel Aufwand bedeutet, was auch immer das ist. Es gibt eine andere Stelle, die mir jetzt so spontan einfällt, ich kann deshalb die Stelle nicht nennen, aber im Neuen Testament ist davon geschrieben, dass es in den letzten Tagen sein wird, wie in den Tagen Noahs. Man kauft und verkauft, man heiratet und verheiratet und man tut so die täglichen normalen Dinge. Und daran ist nichts Schlechtes in sich. Es ist nicht verboten, was zu verkaufen oder zu kaufen. Es ist gut zu heiraten. Das ist nicht die Frage. Aber wenn das alles ist, was uns bewegt, dann gehen wir verloren. Das ist so wichtig. Anderes Beispiel. Wir hatten gesagt, als wir in der Ukraine waren, haben wir gesehen, dass bei Bob so eine große Not ist und dass er so sehr jemand braucht, der mit ihm an der Seite steht. Wenigstens für eine gewisse Zeit. Weil es so hart ist, dort so ganz alleine zu sein. Und wir waren so im Gespräch darüber, es müsste jemand hingehen für einen Monat, für ein Vierteljahr, für eine Woche, was weiß ich. Ist völlig egal. Und dann sagte so jemand, wir hatten Zeit von uns. Wir hatten Zeit. Niemand hat Zeit. Hast du Zeit? Ich habe keine. Hier sind wir an der Linie angelangt. Vor der Linie sind wir noch so im normalen, netten, erweckten, freikirchlichen Christsein in Deutschland. Aber Gott will uns über die Linie drüber bringen. Es ist an der Zeit, wenn wir was erreichen wollen für das Reich Gottes, für unser Land, für unsere Stadt, wenn wir das sehen wollen, was der Herr verheißen hat, über die Linie zu gehen und unsere heiligen Kühe, meine Wohnung, meine Arbeitsstelle, meine Firma, meine was weiß ich, zu schlachten. Weil es kann sein, dass Gott es sehen will, dass du vor 4 Wochen in dieser verwandten Ukraine einen Amerikaner unterstützt. Es könnte sein. Ich will jetzt niemandem das irgendwie aufzwingen, dass das jetzt das ist, was wir unbedingt müssen. Ich will das nur als ein Beispiel hernehmen. Wir haben schon auf unserem Herz so eine Art Hornhaut, dass sowas erstmal automatisch an uns vorbeischießt. Weil ich habe hier Arbeit und ich habe gar keine Zeit. Also ich kann nicht zum Bob gehen. Vielleicht haben wir irgendwann mal wieder einen, der arbeitslos ist. Wir haben ja erst gebetet, dass alle Arbeit kriegen. Aber jetzt haben wir eigentlich gar keinen so richtig, der hier übrig ist. Den könnten wir ja dann mal hinschicken. Versteht ihr mich, was ich meine? So funktioniert es nicht. Und wir sind gefragt, zuerst aus diesem Ding auszubrechen, uns hier in Deutschland so festzunageln und so zu verankern, dass wir gar nicht frei sind, dem Herrn dann wirklich zu folgen. Deshalb lohnt es sich zu überdenken, wie langfristig man sich an Dinge hier bindet, mit Verträgen und mit Verpflichtungen, wo es ziemlich schwierig wird, aus solchen Dingen auszusteigen. Wir lesen das manchmal als Bedrohung, wenn Jesus sagt, der Sohn des Menschen hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Lest das mal aus der Sicht, dass die schönen Plätze, wo wir unser Haupt hinlegen, uns auch in einer gewissen Weise stark einschränken, unseren Aktionsradius und uns in einer gewissen Weise binden. Und dass wir äußerst unflexibel werden. Wir lesen alle die Zeugnisse von Smith Wigglesworth, was durch ihn gewaltiges Geschehen ist. Das konnte geschehen, weil er total frei war, wirklich dem Geist zu folgen. Vorhin habe ich von Charles Finney so ein Buch aufgeschlagen, da stand ein Abschnitt, dass er mal einen Moment so arm war, dass er nicht wusste, ob er seine Familie über den Winter ernähren kann, weil ihm eine Kuh eingegangen war. Und dass er seinen einzigen Koffer, mit dem er gereist ist, Charles Finney, einer der erwecklichsten Menschen, die jemals in Europa gelebt haben, den musste er verkaufen, seinen einzigen Reisekoffer, um sich eine Kuh anzuschaffen, um seine Gemeinde zu ernähren. Und trotzdem, seine Familie, und trotzdem war er so mit Gott verbunden, dass er gebetet hat, hat Gott sein Anliegen hingebracht, seine Bedürfnisse und hat gebetet, Herr, du weißt, was gut für mich ist und du gibst mir, was gut für mich ist. Das ist echte Freiheit. Das wirkt auf uns oft so bedrückend und arm und furchtbar, aber das ist wirklich echte Freiheit im Herrn. Auch wenn ich das vielleicht nicht umfassend erläutern kann oder dass manches so ein bisschen unglücklich irgendwie rüberkommt, aber irgendwie spüre ich, dass wir als Gemeinde hier an einem maßgeblichen Punkt sind. Wenn wir nicht die charismatische Gemeinde werden wollen, die in 20 Jahren noch dasselbe erzählt wie heute, und außer, dass unsere Kinder hier dazukommen, niemand dazukommt, werden wir an diesem Punkt weitergehen müssen. Das sehe ich ganz klar vor uns. Und ich selber bin dabei, mich zu checken, wo gibt es Segmente in meinem Leben, wo ich eigentlich im Inneren sage, nein. Nee, hier entscheide ich. Ist wirklich die Frage, kann Gott an alles ran? kann ich ganz, ganz voller Vertrauen meinem himmlischen Vater gegenüber sagen, Herr, tu du, was du für richtig hältst. Und Gott kann mich dann so formen und bilden und so effektiv machen für sein Reich, wie es eben sonst nicht geht. Also es ist nichts Verkehrtes an all den Dingen, aber es ist gefährlich, wenn das alles ist, was uns beschäftigt. Was beschäftigt uns? Das, was wir in Gedanken haben. Was haben wir in Gedanken? Das, wovon wir reden. Das, was das Herz voll ist, das läuft der Mund über. Das, wovon wir reden, ist das, was uns beschäftigt. Und das, was uns beschäftigt, ist auch das, was für uns wirklich wichtig ist. Was für uns eine echte Bedeutung hat. Also das ist so, es kommen noch viele weitere Segmente aus diesem einen Vers, aus dem Petrusbrief, aber das ist das, wo ich heute gerne stehen bleiben möchte. Und ich spüre, dass der Heilige Geist uns dort drüber helfen will, dass wir da erstmal eine gute Entscheidung treffen. Es muss niemand von uns jetzt hier befürchten, sobald ich das entscheide, wird der Ruf von Gott ertönen und entsendet mich unter die letzten Menschenfresser am letzten Winkel von Madagaskar. Und dort wäre ich dann gar gekocht und verspeist. Es geht erstmal darum, dass wir checken, irgendwo finde ich mich schon in der Rolle wieder, zuvor will ich aber das. Oder vorher lass mich das. In gewisser Weise, dass wir in dieser Haltung ab und zu sind, dass sich das so reingeschlichen hat, spiegelt sich es wieder, dass wir ein Stück Feuer verloren haben für Anbetung. Dass wir als Gemeinde hier doch recht viele unter uns über lange, lange Zeit in keinen Anbetungsgottesdienst erscheinen. Oder dass wir verschiedene Leute, die wirklich zu unserer Gemeinde gehören, über lange, lange Zeit nicht zu einem Gebetsabend kommen, wo wir beten wollen für unsere Stadt oder für unser Land. Das sind nur so die ganz kleinen, untersten, unwichtigen Dinge von dem, was Gott wirklich an Hingabe von uns möchte. Da haben wir schon in dem Bereich ganz groß werden lassen, dass da Sonnabend eben so schönes Wetter ist und dass man da jetzt eh mal so gut sitzt. Wir reden von Christus, den lebendigen Stein, aus dem das Wasser des Lebens fließt und der seine Feinde zum Malm wird, der wiederkommen wird und der am Ende alles, was sich jemals gegen ihn erhoben hat, vernichten wird, der sein Reich aufrichtet in Gerechtigkeit. Und es ist Gottes erklärter Wille, dass du dazugehörst. Es ist Gottes erklärter Wunsch und Wille, dass jeder von uns dazugehört, auf seiner Seite steht. Aber lass uns Leute zum Vorbild nehmen, die voller Hingabe leben und durch deren Leben Dinge geschehen können. Wir sind so begeistert über Erweckung woanders und die Afrikaner und was die alles machen. Und wir kommen so schnell in das Gedankenmuster, naja gut, in der westlichen Welt ist das alles viel komplizierter. Und wenn so Afrikaner in den Dienst geht, die haben eh nichts zu tun da unten, die holen eh bloß die Bananen vom Baum, das ist für den gar nicht so ein dramatisches Ding. Ihr müsstet mal wissen, wie schwierig das in Deutschland ist. Manchmal neigen wir sogar dazu, Gott noch zu erklären, das ist schon alles richtig, aber hier in unserem Land ist es im Moment so schwierig und kompliziert, also wenn ich schon einmal meine Arbeit kündige, ich kriege die Job ja nie wieder. Das müsst ihr schon verstehen, dass das nicht geht. Weil es ist gerade in Deutschland voll angespannt. In anderen Ländern ist das nicht so wild. Ich denke, es in anderen Ländern wie Afrika oder ärmere Länder noch viel, viel schwieriger ist. Weil da gibt es kein Amt, was dir Geld gibt, wenn du keine Arbeit hast. Oder Ukraine. Das halte ich für viel, viel schwieriger, dort so zu leben. Das sind so, denke ich, Lügen, die uns im Garten haben. Anders ausgedrückt, ich habe so das Gefühl, dass wir unser Maß an Hingabe auf ein Maß runter reduziert haben, wo es für uns erträglich wird. Es ist doch so halbwegs bequem, irgendwie bleibt. Und das wird nicht reichen. Das mag noch reichen, aber in Zukunft nicht mehr. Das Erste, was Gott erstmal von uns möchte, ist, dass wir uns das eingestehen und sagen, Herr, das ist für mich ein Riesending, das drückt mein Herz ab, das ist eine ernsthafte Entscheidung, aber ich will die Entscheidung treffen. Ich bringe erst einmal meinen Willen dorthin, dass ich sage, ich entscheide mich für dich und ich entscheide mich zu vertrauen, dass du mit meinem Leben nichts Schlimmes und Gemeines vorhast, sondern das, was Gott vorhat, das ist immer für uns total erfüllend und zufriedenstellend. Das heißt nicht, dass es ohne Not ist oder ohne Bedrängnis oder ohne Leid. Aber wir können von Paulus lesen, dass er selbst in Not und in Leid total erfüllt war im Gott. Und als sie im Gefängnis den Herrn gelobt haben, war das das, was in ihrem Herzen war und nicht ein heuchlerisches Choralsingen, sondern das war das, was in ihrem Herzen war. Sie waren in ihrem Herzen noch in der Verfassung, Gott zu loben. Also wir haben nicht dann ein angenehmes Leben versprochen, aber ein Leben, was erfüllt ist von Gott. Und dass wir erfüllt sind, ihn zu erkennen. In anderen Segmenten auf der Welt sind die Herausforderungen anders. Aber ich glaube, für uns ist die Herausforderung, diesem Zeitgeist entgegenzustehen, der uns einredet, dass wir in dem System uns einfügen müssen und dass wir anders nicht überleben können. Das ist eine Lüge. Und die Lügen sind sehr stark und massiv, dass uns immer mehr propagiert wird, wenn du nicht deine Rente privat absicherst, dann wirst du keine Rente kriegen. Und wenn du nicht das absicherst, dann kannst du dort einen riesen Schiffbruch erleiden. Ich kriege regelmäßig Post, wenn ich keine Rechtsschutzversicherung abschließe und ich habe mal einen Unfall, dann kann jemand klagen und mich dort nackig ausziehen, bis ich total pleite bin. Deshalb muss ich die Rechtsschutzversicherung haben. Und du liest das und denkst dich dann nein und du denkst, ach du liebe Zeit, ja, das kann ja Folgen haben, wenn man bei einem Verkehrsunfall irgendjemand verletzt und er ist dann behindert, das ist das Ende meines Lebens. Also lass uns doch die Rechtsschutzversicherung abschließen, damit ich dann den Beistand habe und nicht die Anwälte bezahlen muss. Das ist nur ein Beispiel. Das ist aber der Geist, der weht in unserem Land, der uns dort hineinpressen will. Aber wir leben nicht unter diesen Gesetzen. Wir sind zwar hier in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir über die Linie drüber kommen, dass wir wieder viel offener sind in unserem Herzen, viel feinfühliger und hören, da gibt's eine Not, oh ja, ich denke, das ist mein Ding. Hier werde ich mich bewegen. Dem werde ich nachgehen. Manch einer von uns wartet darauf, dass eine Berufung startet oder dass größere Sachen, mehr Verantwortung kommt für ihn. Das ist die Voraussetzung. Wir lassen uns einbauen als lebendige Steine. Und nicht wir sind der Baumeister, sondern er. Er kann nach seinem Gutdünken uns als Stein formen und behauen. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Das, was er für uns vorhat, das wird das sein, wo wir am meisten zufrieden sind. Das wird das sein, was uns in Ruhe bringt. Das wird das sein, was uns glücklich macht. Dauerhaft und in der Tiefe glücklich. Nicht das schnelle, gute Gefühl, was wieder vergeht. Also was auch immer das ist in unserem Leben, wo wir in Wahrheit die Haltung haben, vorher, Jesus, ich folge dir, aber vorher. Ich frage uns heute, lass uns das über Bord hauen. Das ist nicht die Haltung, die taugt fürs Reich Gottes. Ich kann euch noch eine Menge andere Verse nennen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer nicht um meinetwillen Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Haus und so weiter verlässt, ist meiner nicht wert. Und diese Verse bedeuten nicht, du sollst dich jetzt scheiden lassen oder deine Kinder im Stich lassen, sondern die bedeuten Jesus zuerst. Das ist so wichtig. Jesus wird sich niemand offenbaren, der ihn in eine Schublade von vielen anderen bringen will und sagen kann, hier, das ist dein kleines Viereck und hier habe ich noch die Schublade Selbstbestimmung, hier habe ich die Schublade Hobby, hier die Schublade Beruf und dann gibt es ja noch das und dieses und das muss bitte alles schön so nebeneinander sich begnügen. Jesus hat den Anspruch auf Absolutheit und er hat das Recht darauf, weil er sein Leben gegeben hat für dich und für mich. Es ist nicht jemand, der daherkommt und etwas beansprucht, was ihm nicht zusteht. Er hat ein Recht darauf. Dass wir uns überhaupt nur gegen ihn entscheiden können, das zeigt, dass Gott uns echte Freiheit lässt. Denn was wäre eine Freiheit, wo es nicht die Möglichkeit gibt, uns gegen ihn zu entscheiden? Deshalb war es möglich, dass Adam und Eva sich falsch entschieden haben. Das zeigt die Größe Gottes. Und das ist mir so wichtig heute. Ich denke nicht, dass wenn wir heute eine gute Entscheidung treffen, dass dann sofort ganz konkrete Berufungen vom Herrn kommen oder dass dann sofort 2/3 von uns in ferne Missionsländer reisen. Das glaube ich nicht. Was der Herr möchte, ist, dass wir erstmal richtig entscheiden und dass unser Herz dort weicher wird, dass wir uns mehr bewegen lassen von Dingen, dass wir stärker wieder uns darauf konzentrieren, was will Jesus? Ich denke, dass das wirklich der Herr möchte von uns, dass der Herr darauf wartet. Wenn wir an der Stelle über einen längeren Zeitraum nicht reagieren, wenn wir sagen, okay, das klingt übelst unbequem und ich weiß eigentlich genau, wovon er da vorne redet, aber irgendwie, das geht auch wieder vorbei. Und nächsten Sonntag geht es wieder um was Schönes und dann haben wir es überstanden. Ich weiß in meinem Herzen, dass diese Haltung uns wegführt von Jesus. Wir werden irgendwann noch einen frommen Betrieb haben in unserem Leben, aber das ist nichts anderes mehr, als was die Pharisäer auch hatten. Sie haben auch ihre Gewürze verzehntet und konnten das echte Leben, was Jesus geben wollte, nicht fassen. Wir kommen dann in eine Position, wo uns das nur noch zum Ärgernis wird. Und jeder, der lebendiger neben uns durchzieht, regt uns nur noch auf. Ich glaube, dass Gott das wirklich von uns wünscht. Und ich hoffe einfach, dass uns das nicht nur bedrohlich ankommt, sondern dass das eigentlich unsere Befreiung darstellt. Dass wir von diesen Jochen und von diesen Drücken total befreit sind, was in der Zukunft wird und wie wir was bezahlen können und wo wir mal wohnen oder von was wir mal noch Auto fahren oder wo der Spritpreis noch hingeht. Jesus zuerst. Das bringt so eine Ruhe in unser Leben. Und sollte es erforderlich sein, dass wir viel Auto fahren, wird Jesus eine Möglichkeit schaffen, auch den Sprit dafür bezahlen zu können. Die Werke, die der Herr für uns vorbereitet hat, die wird der Herr alle bezahlen. So viel ist sicher. Und das wird ohne Kredit gehen und das wird immer reichlich sein. Und das wird nicht arm und hämisch, sondern das wird wirklich im Reichtum laufen, wenn es um die Werke geht, die er bereitet hat und in denen wir wandeln sollen und auch werden. Aber lass uns wirklich unser Herz prüfen und sagen, Herr, zuvor oder vorher, lass mich dies und jenes. Jesus hat einen Anspruch auf Absolutheit, auf Hingabe von uns. Es ist sinnvoll, darüber zu beten. Es ist gut, zu entscheiden, wenn man Familie hat als Familie, wenn die Kinder schon etwas älter sind, dass sie das mit verstehen, auch mit den Kindern, dass man sagt, Herr, hier wo ich jetzt wohne, ist das auf Dauer der Platz oder willst du, dass ich mich woanders hinbewege? Ich gebe dir das hin. Dort, wo ich jetzt arbeite, ist das der Platz, den du im Moment für mich hast? Wenn ja, Halleluja, dann gehe ich dorthin und ich arbeite dort, als arbeite ich für den Herrn. Wenn du in der Haltung arbeitest, würde ich das für den Chef zum herausragenden Mitarbeiter machen und du wirst dadurch befördert sein. Das ist aber das, worauf ich später komme. Aber lasst uns bereit sein, einfach mal alles auf den Altar zu legen und zu sagen, Herr, ist das wirklich alles dort, wo du es gerne haben möchtest? Oder gibt es hier Segmente, wo ich was hineingepresst habe und wo das mein Wille war und was mich jetzt einfach ausbremst? Wir hatten Zeiten in unserer Gemeinde, wo, wenn es einen Anbetungsgottesdienst gab, da gab es für niemanden von uns irgendeinen anderen wichtigen Termin als den. Die Zeiten hatten wir. Ist das so? Ja, ne? Täusche ich mich nicht. Und mir geht es jetzt nicht so sehr darum, dass ja alle hier sind an dem Sonnabendabend. Mir geht es nur darum, dass ich sehe, das spiegelt eine Haltung wider. Und die Haltung ist gefährlich für uns, wenn wir dort verharren. Deshalb lasst uns das entscheiden. Lasst uns das heute machen, lasst uns das hier machen. Lasst uns vor Gott kommen und sagen, Herr, irgendwie bin ich schon wie die Leute, die sagten, lass mich zuvor hingehen. Als Jesus gepredigt hat im Lukas-Evangelium an einer anderen Stelle, kommen Leute und drängen sich durch die Menge und sagen, Herr, draußen ist deine Mutter und dein Vater und die wollen dich sehen. Über die Geschichte habe ich oft und lange nachgedacht, schon vor vielen Jahren, als ich den Jesus-Film noch gezeigt habe als Filmmissionar. Und ich habe diesen Film 88 Mal gesehen und kenne dadurch Lukas-Evangelium recht gut. Und da war so eine Szene in der Scheune und die war voll mit Menschen, voll auf dem Fußboden, oben auf die Balken, überall. Die Leute, die ihm das sagen, mussten über die anderen steigen, um Jesus zu sagen, Meister, draußen ist dein Vater und deine Mutter und die wollen dich sehen. Oft habe ich darüber nachgedacht. Ich frage mich heute, die Vater und Mutter und Brüder, die draußen waren, Wieso haben die den Anspruch, jetzt Jesus sehen zu müssen, wo Jesus gerade bei der Arbeit war? Das ist doch völlig absurd eigentlich. Was war denn ihre Haltung? Weil die Scheune war voll mit Menschen, die das offensichtlich interessiert hat, was er zu lernen hatte. Aber die nicht, die waren draußen. Wieso waren die eigentlich draußen? Interessant. Aber die, die draußen waren, haben Anspruch. Jesus, wir wollen dich jetzt sehen. Jesus möchte jetzt bitte sofort seine Predigt beenden, weil seine Eltern wollen ihn jetzt sehen. Wieso sind die draußen, nicht drinnen? Wieso kommt die auf die Idee, dass Jesus jetzt abbrechen muss? Und Jesus gibt ein klares Statement. Meine Mutter, mein Vater sind die, die mein Wort halten. Nachfolge hat diesen Preis und das ist gültig überall auf der Welt. Und ihr könnt forschen und auch in der Vergangenheit nachlesen. Dort, wo es Aufbrüche gab, wo besonders vom Heiligen Geist Dinge gekommen sind, ob das in Wales war oder was durch Charles Finney geschehen ist, oder in unserer Zeit heute in Kolumbien oder in Uganda, wo auch immer. Das begann mit Menschen, die das Recht auf Selbstbestimmung aufgegeben haben. Die gesagt haben, Herr, das bin ich, du kannst echt machen, was du willst. Lasst uns solche Menschen sein, mit denen Jesus das tun kann, was er möchte. Lasst uns solche Menschen sein, dass Gott uns mit hineinziehen kann in sein Werk. Lasst uns richtig entscheiden. Lasst uns heute den Tag nutzen, dass wir sagen, Herr, meine Haltung ist da nicht richtig, ich kehre davon um. Lasst uns den Heiligen Geist um Hilfe anrufen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich an meiner Seite. Ich entscheide mich dafür, dass ich ein Leben Hingabe lebe und dass die Belange des Reiches Gottes für mich das A und O ist, das Wichtigste überhaupt. Es ist der Schlüssel zu einem reichen und erfüllten Leben. Nachfolge hat seinen Preis, sie kostet unser Leben. Sie kostet unser Leben. Lasst uns nicht weiter mitmachen in dieser Entwicklung, die angefangen hat in unserem Land und die sehr stark geworden ist und die noch viel, viel stärker werden wird. Heilung, der Herr versorgt dich, Friede, Friede. Alles ist gut. Wir beten, es ist alles schön. Die Gemeinde wächst halbwegs, wir können halbwegs alles bezahlen. Okay, das ist schon ein hohes Level. Wunderbar, preis den Herrn. Schön, dass wir bis dorthin gekommen sind. Jetzt lass uns das doch einfach so genießen. Das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Ich bin dankbar für das, wohin wir gekommen sind. Aber ich weiß auch, dass in vielen, vielen, vielen Gemeinden, die um die 10 Jahre bestehen, es diesen Knick gibt, dass es anfängt zu schlafen und alle fühlen sich noch gut. Und das darf ja nicht passieren. Das ist Gottes Gemeinde und dass wir als Gemeinde hier sind, das war sein Plan. Niemand von uns hatte das im Sinn. Und das wird hier nicht geschehen. Lasst uns das neu checken, neu voller Hingabe für ihn sein. Also bis hierher, vielleicht geht es nächsten Sonntag weiter, mal sehen. Ich habe noch Punkte zu dem Thema, das war jetzt lebendige Steine. Dann gibt es noch als ein geistliches Haus und als ein heiliges Priestertum. Und was das bedeutet, diese Verse aus 1. Petrus 2. Und vielleicht kann ich das als Hausaufgabe mitgeben für die, die gerne im Wort studieren und sich darüber auch Zeit nehmen möchten. Dieser Vers, 1. Petrus 2, Vers 5. Als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Wenn Gott will, werde ich da noch drüber sprechen, was das ist, ein geistliches Priestertum und was geistliche Schlachtopfer sind, die Gott von uns erwartet. Aber das ist alles hinfällig, das ist nur eine Anreicherung von Wissen, wenn wir das, was ich heute spreche, wenn wir das nicht entscheiden. Es gibt schon genug Konferenzchristen, die alles wissen und nichts leben. Lasst uns nicht die Zahl derer noch vermehren. Es braucht einen Durchbruch in unserem Land und da kommt über Hingabe, davon bin ich total überzeugt. Was Gott hier ausbremst, sind seine eigenen Kinder. Weder unsere ungläubige Regierung noch der Teufel können unser Land auf Dauer kaputt halten. Warum wir nicht hochkommen und durchbrechen, das liegt, weil die Gemeinde in dem Zustand ist, dass alles möglich neben Jesus auch eine Bedeutung hat. Das können wir glauben, das ist der Schlüssel. Und Menschen voller Hingabe müssen nicht Tausende sein, um etwas zu bewegen. Wir haben im Alten Testament eine Stelle, wo Gott sagt, ich habe gesucht nach einem Mann. Ein Mann, Abraham konnte verhandeln mit Gott über Sodom und Gomorra. Es braucht nicht Tausende, dass wir eine Bewegung vom Heiligen Geist fördern könnten, die unsere Stadt oder unseren Freistaat oder unser Land erfasst. Die, die wir hier sind, reichen dazu total aus, wenn wir hingegeben sind. Deshalb möchte ich dich ermutigen, stell mal alles auf den Prüfstand, leg alles auf den Altar. Das sind Verse, worauf ich später noch kommen will, aus dem Römer 12,1, dass wir unsere Leiber ihm als ein wohlgefälliges Opfer hingeben. Und da geht es nicht darum, dass du dich auf den Tisch legst und sagst, hier ist mein Leib, sondern geht es um unser irdisches Dasein im Allgemeinen. Das ist das, was unser Leib symbolisiert. Dass wir das alles auf den Altar legen. Lebe ich so, wie ich lebe, in deinem Plan? Arbeite ich dort, wo ich arbeiten soll? Verbringe ich meine Freizeit so, wie ich sie verbringen soll? Die Dienste, die ich mache in der Gemeinde, tue ich die so, wie du sie tun möchtest? Oder sollte ich was anderes tun? Oder sollte ich überhaupt was tun? Was weiß ich? Ich hoffe, dass es uns deutlich ist, auch auf der Basis vom Anfang her, wer Jesus ist. Der lebendige Stein, aus dem das Wasser des Lebens fließt. Das Fundament der Gemeinde, der Schlussstein Israels und der Stein, der die Mächte dieser Welt, die ihm entgegenstehen, zermalmen wird. Unser König Jesus. Dazu möchte ich dich uns einladen, dass wir da eine Entscheidung machen heute. Und dass wir vor den Herrn hintreten und sagen, Herr, es tut mir leid. Wo ich mir Ziele gesteckt habe, die für mich so wichtig wurden, wo so viel Zeit hineingeflossen ist und ich mir eigentlich eingestehen muss, die waren nicht unbedingt von dir. Das war nicht unbedingt das, was du wolltest. Für mich ist das Neue auch ins Bewusstsein gekommen, für mich ganz persönlich. Was ist für mich wichtig und ist das für Gott auch wichtig? Bin ich wirklich im Einklang mit dem, was der Herr will? Sind die verschiedenen Facetten meines Lebens so, wie es Gott gefällt? Ich habe mal vor langer Zeit jemand predigen hören, dass es sogar sein kann, das ist auch nicht wieder für alle gesetzt, aber sein kann, dass Gott sagt, dieses Jahr kein Urlaubsplatz auf Mallorca, dieses Jahr nimmst du die Zeit für deinen Urlaub für einen Dienst dort und dort. Das kann auch sein, aber lasst uns erstmal in die Haltung kommen, dass Gott sowas möglich ist, uns zu sagen, ohne dass wir sagen, nee, also stopp, ich habe das ganze Jahr hier gekeult. Ich habe echt Recht auf meinen Urlaub und ich bin total nieder und ich bin kaputt und das musst du schließlich einsehen und wende dich mal an jemanden, der Zeit hat. Aber das sollen nur Beispiele sein. Es geht um unsere Haltung. Aber Herr, zuvor. Und die Jünger, die Jesus gerufen hat, könnt ihr nachlesen, die ganzen Stellen, wie Jesus Petrus gerufen hat und den Zöllner, folgen mir nach. Und sie verließen alles und folgten ihm nach. Das ist immer die Antwort. Wir hatten schon drüber gesprochen. Wer nicht auf die Art nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Kann nicht. Hier steht nicht, es wird schwierig oder es dauert ein bisschen länger. Kann nicht. Deshalb lasst uns darauf gerüstet sein. Wir gehen Zeiten entgegen, wo wir stärker auf den Herrn vertrauen müssen, um durchzukommen. Das kleine Unwetter hat schon ein ganz kleines Blitzlicht gegeben auf das, was noch kommen kann. Lasst uns eine Entscheidung machen vor Gott. So sagen, Herr, ich will ein Leben von Hingabe leben. Und ich sehe ein, Jesus, dass du einen Anspruch auf alles hast, was ich darstelle. Dass du ein Recht hast, mit mir umzugehen wie ein Bildhauer mit dem Stein. Oder ein Maurer mit dem Ziegel. Oder ein Töpfer mit dem Ton. Lass uns das jetzt tun. Für die, die jetzt so eine Entscheidung machen wollen und sagen, Herr, ich will zurückkommen dorthin, für dich wirklich zu brennen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das geht dann weiter, das wissen wir alle, dass uns alles andere dazugegeben wird. Ich möchte heute nicht so sehr die Betonung darauf legen. Es zeigt uns aber nur so viel, dass nach dem Reich